NDR Info. Themen des Tages.
Dass das US-Militär in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingriff, das wurde von vielen erwartet. Aber eigentlich hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, darüber innerhalb von 2 Wochen zu entscheiden. Eigentlich. Schon in der Nacht führte das US-Militär die Operation Midnight Hammer aus. Ein Angriff mit bunkerbrechenden Bomben auf die iranischen Atomanlagen. Das ist jetzt unser Thema hier bei NDR Info. Mein Name ist Anna-Lou Beckmann. Guten Abend. Am späten Abend amerikanischer Zeit, beziehungsweise für uns in der Nacht, traten US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu jeweils vor die Kameras. Trump sprach von einem spektakulären Erfolg und Netanyahu lobte die USA als nicht zu übertreffen.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success.
In tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed.
Seit dieser beiden Auftritte sind einige Stunden vergangen. Wir wollen nun gemeinsam in den kommenden etwa 20 Minuten auf die weiteren Entwicklungen heute im Laufe des Tages blicken. Und wir starten in Washington, wo es am Morgen Ortszeit eine Pressekonferenz im Pentagon gab. Unser Korrespondent Wolfgang Landmesser fasst die dortigen Ereignisse zusammen.
Wie schon Präsident Trump sprach auch sein Verteidigungsminister Pete Hegseth von einem überwältigenden Erfolg. Aber es ging noch weiter mit den Superlativen über die Angriffe auf 3 iranische Atomanlagen.
The operation President Trump planned was bold and it was brilliant. Showing the world that American deterrence is back.
Mutig, brillant und die Militäroperation habe der Welt gezeigt, die amerikanische Abschreckung ist zurück. Natürlich im Unterschied zur Vorgängerregierung von Präsident Joe Biden. Eine erste Bilanz habe gezeigt, dass die Angriffe wie geplant abgelaufen seien. Ob die iranischen Atomanlagen wirklich vollständig zerstört wurden, müsse eine abschließende Bewertung zeigen. In der Pressekonferenz angesprochen auf einen Regimewechsel im Iran, sagte der Pentagon-Chef, der Fokus der Angriffe habe den iranischen Atomkapazitäten gegolten.
For this particular operation, the focus is on Iran and Iranian nuclear capabilities. That's our focus here.
Die Gefahr ist jetzt, dass der Iran zurückschlägt. Die im Nahen Osten stationierten amerikanischen Streitkräfte seien in höchster Alarmbereitschaft, sagte General Don Kane, der die Operation geleitet hatte.
Our forces remain on high alert.
Wir sind vorbereitet auf jegliche iranische Vergeltung oder Angriffe von dem Iran nahestehenden Terrorgruppen.
Which would be an incredibly poor choice.
Auch Hegseth warnte den Iran vor einer Vergeltung. Die USA würden dann noch mit viel größerer Härte zurückschlagen. Das könnte durchaus wirken, meint John Bolton. Der Iran werde es sich gut überlegen, die USA anzugreifen, sagte der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump auf CNN.
I think if I were an Iranian general now,
wenn ich ein iranischer General wäre, würde ich mir denken, will ich neben Israel noch einen zweiten militärischen Gegner wie die Vereinigten Staaten? Weil wenn sie Vergeltung üben, hätte kein amerikanischer Präsident eine andere Option, als gegen das iranische Regime mit brutalen Kräften vorzugehen. John Bolton, ein sogenannter Falke, war schon immer für eine Militäraktion gegen das iranische Mullah-Regime. Die Demokraten sind mehrheitlich dagegen. Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff sagte auf CNN, angesichts der möglichen Konsequenzen war der Einsatzbefehl falsch. Kritik gibt es auch an der Art der Entscheidung. Laut Verfassung könne nur der amerikanische Kongress einen Krieg erklären. Das Weiße Haus habe aber um keine Zustimmung des Parlaments gebeten und das könne sich noch als großes Problem herausstellen. Wenn es nicht gut läuft, wenn der Iran Vergeltung übt, wenn wir in einen Krieg mit dem Iran geraten und du hast nicht das Land auf deiner Seite, weil der Präsident nicht das amerikanische Volk gefragt hat und nicht mal die Parteien im Kongress informiert, dann wird sich dieser unabgestimmte Militäreinsatz als Fehler herausstellen. In der Pressekonferenz betonte Verteidigungsminister Hegseth, dem Präsidenten gehe es nicht um einen endlosen Krieg.
As the president has directed and made clear, this is most certainly not open-ended.
Das war auch Donald Trumps Versprechen im Wahlkampf, die USA nicht mehr in Kriege zu verwickeln. Deswegen gab es in den letzten Tagen Widerstand aus Trumps America First Flügel. Sogenannte Isolationisten wie der ehemalige Fox News Moderator Tucker Carlson und Ex-Trump-Berater Steve Bannon haben sich strikt gegen einen Militäreinsatz im Iran ausgesprochen.
Und aus Washington berichtet für uns Wolfgang Landmesser. Bevor wir genauer über die Lage im Iran sprechen, blicken wir zunächst mal nach Tel Aviv, nach Israel. Israels Ministerpräsident Netanyahu sprach von einer perfekten Koordination zwischen ihm und Präsident Trump und dem israelischen und dem amerikanischen Militär. Auch von Präsident Herzog gab es Lob. Er nannte den Angriff einen, Zitat, historischen Moment. Ich konnte vorhin mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, sprechen. Und ich habe sie zunächst gefragt, fallen denn auch die übrigen Reaktionen in Israel so positiv aus?
Also ich habe tatsächlich sehr wenige kritische Stimmen gehört, was hier den Angriff des Iran von Seiten der USA angeht. Wir haben auch von den Oppositionellen hier wirklich Lob gehört. Zum Beispiel hat Oppositionsführer Yair Lapid sich ebenfalls bei Trump bedankt und gesagt, es war eine historische Nacht. Auch der ehemalige Verteidigungsminister Gallant hat gesagt, dass die Welt jetzt ein sicherer Ort ist. Und wenn ich mich hier so in der Bevölkerung umhöre, dann ist es wirklich so, dass die meisten hier viel Angst hatten davor, dass tatsächlich der Iran hier eine Atomrakete oder eine Atomwaffe einsetzen könnte und dass das jetzt vielleicht tatsächlich Schnee von gestern ist, also dass die USA das vielleicht geschafft haben, das stimmt hier viele in der Bevölkerung sehr hoffnungsvoll, die sich wirklich wünschen, dass es ein Ende des Krieges gibt und ein Ende dieser atomaren Bedrohung.
Aber trotz Lob und trotz Hoffnung ist ja aus Israel auch zu hören, es sei zu früh, um von einem Erreichen des Kriegsziels zu sprechen. Also was ist denn jetzt das Ziel Israels?
Ja, da muss man ja erstmal zwischen den Fronten unterscheiden. Wir haben es ja mit einem Mehrfrontenkrieg zu tun. Wenn wir jetzt auf die Hauptfront, die aktuelle im Iran, schauen, dann muss jetzt auch erstmal noch geklärt werden, ob wirklich die Atomanlagen tatsächlich ausgeschaltet wurden. Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür. Es gibt hier auch Berichte in den israelischen Medien, die sagen, vielleicht ist es ja dem Iran auch gelungen, angereichertes Material wegzuschaffen von diesen drei Atomanlagen, die angegriffen wurden. Es soll angeblich Material geben. Das reicht für etwa 8 bis 9 Atombomben und dieses Material könne man wegschaffen. Das heißt, wird jedenfalls hier in den Medien diskutiert. Das ist schon mal das eine. Und wenn man jetzt auf eine andere Front guckt, auf den Gaza-Krieg, der läuft ja immer noch, da hat Netanyahu bisher nicht viel punkten können. Es ist zwar heute bekannt geworden, dass 3 weitere Geiseln, die gestorben waren, dass die jetzt nach Israel zurückgebracht wurden, aber das sind immer noch 50 Geiseln, die dort in der Gewalt der Hamas sind. Es sterben in Gaza weiter Menschen. Das hören wir auch von unseren Mitarbeitern vor Ort, die sagen, dass die Zustände weiter katastrophal sind und die Menschen dort hungern. Also dort ist es nach wie vor so, dass der Krieg da tobt und Israel aber momentan davon ablenkt, eben durch die Angriffe im Iran.
Bleiben wir mal genau dort beim Iran. Da hören wir ja zumindest aus den USA, ein Regimewechsel sei eben nicht das Ziel. Also wie passt das dann zusammen mit den Interessen Israels?
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Tatsächlich hier in Israel heißt es immer wieder, dass das eigentlich ein angestrebtes Ziel ist. Auch Benjamin Netanyahu oder der Verteidigungsminister hier, die haben immer wieder in den letzten Tagen auch sich an die Bevölkerung im Iran gerichtet und auch die Bevölkerung aufgefordert, sich aufzulehnen gegen das Regime. Das ist bisher ja noch nicht passiert. Da hat vielleicht der Verteidigungsminister hier, ist ja auch ein Fettnäpfchen getreten, als er direkt einfach vor einigen Tagen auch der Bevölkerung gedroht hat im Iran, dass die vielleicht den Preis zahlen müssten. Dann ist er schnell zurückgerudert. Also dennoch ist es nach wie vor so, dass sich das hier alle wünschen, jedenfalls in der Politik, in der Regierung, weil sie wissen, und das weiß man auch im Laufe der Geschichte, hat es keinen Krieg gegeben, der eigentlich nur über die Luft, also zum Beispiel mit Kampfjets und Raketen entschieden wurde. Und deshalb braucht es sicher noch mehr, um dieses Regime zu stürzen. Für Israel wäre das jedenfalls ein Erfolg.
Der Iran hat heute aber mit einem erneuten Beschuss auf Israel reagiert. Wie ist denn jetzt gerade die Situation und wie groß ist vielleicht auch die Sorge in Tel Aviv vor einem weiteren, vor einem größeren Vergeltungsschlag oder vielleicht sogar Vergeltungsschlägen?
Ich muss sagen, man gewöhnt sich an die Sorgen. Also tatsächlich haben wir jeden Tag die Sorge. Fast jede Stunde schauen wir aufs Handy, ob jetzt wieder ein neuer Angriff kommt. Wir richten uns auch darauf ein. Es gab heute Morgen wieder einen heftigen Luftangriff durch ballistische Raketen. Es hat hier wieder auch in der Nähe meines Hauses direkte Treffer gegeben. Es sind Wohnhäuser getroffen und Dutzende Verletzte. Also ich habe das richtig scheppern hören und habe gedacht, okay, ich hoffe, jetzt haben wir ein paar Stunden Ruhe. Bisher ist es so. Aber sobald die Nacht hereinbricht, richten wir uns auf neue Angriffe auch aus dem Iran auf jeden Fall ein.
Also offenbar ist es noch kein Moment der Entwarnung. Gleichzeitig sprechen israelische Medien aber von einem Wendepunkt. Wie lässt sich das denn verstehen? Wie passt das zusammen?
Ja, von diesem Wendepunkt habe ich auch schon gehört. Das ist aber darauf bezogen, dass es sich auch darum handeln könnte, dass der Konflikt sich weiter ausdehnt. Denn jetzt steht im Raum, die USA haben den Iran angegriffen. Jetzt hat der Iran gedroht, auch Ziele in der Region der USA anzugreifen. Es soll angeblich bis zu 40.000 Soldaten in der Region geben, zum Beispiel im Irak, in Kuwait oder Bahrain. Die sind jetzt auch Zielscheibe. Und wenn das passiert, wenn der Iran tatsächlich auch dann noch hier umliegende Länder angreift, dann haben wir es vielleicht noch mit einem Flächenbrand zu tun, dass der Konflikt, den wir jetzt hier in Israel mit dem Iran sehen, dass der noch weiter eskaliert.
Und das waren Einschätzungen von unserer Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv. Und wir wollen das jetzt noch weiter vertiefen und blicken in unser ARD-Studio in Istanbul. Da ist für uns Isabel Gutowatz. Sie beobachtet von dort die Entwicklungen im Iran. Und mit ihr habe ich zunächst besprochen, dass ja bei dem Angriff auf die iranischen Atomanlagen Bomben mit massiver Zerstörungskraft eingesetzt wurden. Lässt sich mittlerweile denn genauer einschätzen, wie groß das Ausmaß der Schäden ist?
Ja, da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage tatsächlich. Angegriffen wurden ja die Atomanlagen in Fordo, Natanz und Isfahan. Trump spricht da von kompletter Zerstörung. Die Iraner selbst, die bestätigen das bislang nicht so. Da hieß es im Staatsfernsehen beispielsweise, es seien in Fordo lediglich zwei der Eingangs- und Ausgangstunnel in der Anlage beschädigt worden. Der US-Präsident, der hätte da ganz klar geblufft, also alles Lüge, so nach dem Motto. Welche Aussage da jetzt wirklich stimmt, das lässt sich nicht wirklich unabhängig überprüfen, genauso wenig wie die vielen Videos, die auf Social Media kursieren und durchaus massive Explosionen zeigen sollen. Also ein Eindruck, der so ein bisschen entsteht im Laufe des Tages, der Iran will die Vorfälle in gewisser Weise herunterspielen und in die eigene Bevölkerung hinein auch verharmlosen.
Laut der Hilfsorganisation Roter Halbmond hat es bei dem Angriff keine Tote gegeben. Bestätigt sich das?
Das berichten auch iranische Medien zum aktuellen Zeitpunkt. Da wurde lediglich von 11 Verletzten gesprochen, die es da wohl geben soll. Aber über Tote ist uns nichts bekannt. Auch ist nichts bekannt. Und das ist die gute Nachricht, die wurde ja auch schon von unterschiedlichen Seiten bestätigt, dass es durch die Angriffe nicht zu radioaktiver Strahlung gekommen ist.
Das iranische Regime hat den Angriff ja schon heute Vormittag scharf kritisiert. Ist denn schon absehbar, welche Maßnahmen die Führung in Teheran nun plant?
Ja, der Iran hat ja versucht, diesen Angriff der Amerikaner eigentlich noch abzuwenden. Jetzt ist es doch passiert und es ist nicht klar, wie sich das Ganze jetzt ausweiten könnte. Trump hat ja auch gesagt, wenn die Iraner jetzt mit Vergeltungsschlägen auf Stützpunkte der Amerikaner antworten würden, dann würden die Amerikaner weiter angreifen. Und diese Drohung gibt es tatsächlich schon von Seiten der Iraner. Es gibt US-Militärbasen, muss man wissen, rund um den Persischen Golf, etwa in Bahrain und Katar, Kuwait, aber auch im Irak sind da aktuell insgesamt wohl rund 40.000 US-Soldaten stationiert. Und das könnte natürlich ein mögliches Ziel der Revolutionsgarden sein. Das würde dann aber bedeuten in der Folge, dass die Amerikaner es weiter eskalieren lassen würden, sich das nicht gefallen lassen würden und in diesen Krieg wirklich aktiv mit einsteigen.
Du sprachst gerade schon die US-Militärbasen an in den teilweise Nachbarländern des Iran. Wie ist denn derzeit dort die Stimmung?
Ja, auch die Nachbarländer sind auch in großer Sorge, würde ich sagen. Da haben wir heute schon unterschiedliche Reaktionen gehört. Viele haben sich geäußert, Oman, Katar, Ägypten, aber auch Saudi-Arabien. Die sind eigentlich alle einer Meinung, nämlich, dass man diesen Krieg jetzt ganz schnell beenden muss, aufhören muss mit diesen Angriffen. Sie haben die Angriffe der Amerikaner verurteilt und bezeichnen Amerika als Aggressor. Katar hatte auch gesagt, man müsse jetzt wieder für Frieden sorgen. Der Golfstaat hat zu sofortiger Deeskalation aufgerufen und betont, die diplomatischen Kanäle müssten dringend wieder geöffnet werden. Und da wird eins klar, da ist die Angst natürlich bei den Nachbarländern in der arabischen Welt vor einem Flächenbrand sehr, sehr groß.
Welche weiteren Druckmittel hat denn der Iran aktuell?
Ja, beispielsweise ein Druckmittel sein könnte die Schließung der Straße von Hormuz sein. Das iranische Parlament hat sich offenbar vorhin sogar auch schon dafür ausgesprochen. Final entschieden ist das noch nicht. Man muss wissen, diese Meerenge war in der Vergangenheit immer mal wieder Druckmittel der Iraner. Die Sperrung der Straße wäre das eine. Der Iran könnte aber auch das Gebiet verminen, Förderanlagen und Pipelines zerstören. Dann wären die meisten Öl- und Gasproduzenten in der Region vom Weltmarkt abgeschnitten. Man muss wissen, jeden Tag passieren da rund 33 Millionen Barrel Rohöl, diese Meerenge. Das schätzen zumindest Ölexperten. Aber der Iran, und das wird vielleicht so ein bisschen vergessen an der Stelle, würde sich auch selbst schaden, nämlich indem er zum Beispiel auch die Beziehungen zu seinen Nachbarn aufs Spiel setzen würde, zum Beispiel zu Saudi-Arabien. Die hatten sich zuletzt erst angenähert. Und der Iran müsste auch Gefahr laufen oder würde Gefahr laufen, dass die USA und deren Verbündete eingreifen, um den Seeweg wieder zu öffnen.
Wagen wir vielleicht noch mal gemeinsam einen Blick auf morgen. Der iranische Außenminister reist ja heute noch nach Moskau und trifft dort morgen am Montag Wladimir Putin zu einem Gespräch, wie es aus Teheran heißt. Was verspricht sich denn das Regime davon?
Ja, das ist die große, große Frage. Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen so zu deuten, dass natürlich der Iran auf der Suche ist nach einem möglichen Verbündeten. Wir hatten ja zuletzt gesehen, dass die Verbündeten wie beispielsweise die Hisbollah des Irans, enge Partner, zuletzt auch selbst sehr geschwächt wurden, unter anderem durch den Tod von Hassan Nasrallah. Russland selbst hatte zuletzt ja jetzt auch vor einer echten atomaren Gefahr durch Israels Angriffe auf die Atomanlagen im Iran gedroht. Bisher galt es eigentlich als unwahrscheinlich, dass Russland dem Iran beispielsweise mit Truppen zur Seite stehen könnte. Aber die beiden pflegen doch eine, ja, ich würde sagen, enge Partnerschaft. Und vielleicht ist das die Idee des Besuchs von Araghchi, dem iranischen Außenminister, die ihn dahin trägt, um nach Moskau zu reisen.
Das waren Einschätzungen und Hintergründe von unserer ARD-Korrespondentin Isabel Gotovac, die für uns aus Istanbul die Entwicklungen im Iran im Blick hat. Die USA haben Fakten geschaffen, so stellen sie es dar. Und wir wollen jetzt zusammen auf die Lage schauen, die dadurch entstanden ist. Und zwar mit dem Militärexperten und Blogger Thomas Giegold. Guten Abend.
Ja, guten Abend aus Berlin.
Die USA haben erstmals die schwersten bunkerbrechenden Bomben im Arsenal des US-Militärs eingesetzt. Ist das jetzt der Gamechanger?
Naja, Gamechanger ist immer ein Begriff, vor dem man sich hüten soll. Wir wissen noch nicht wirklich, was diese Bomben erreicht haben. Natürlich sagen die USA, unsere erste Einschätzung, das Initial Damage Assessment, das sagt uns, wir haben unser Ziel erreicht. Ob die Iraner nicht vorher Material, spaltbares Material, angereichertes beiseite geschafft haben und woanders untergebracht haben, wie sie behaupten, das wissen wir eben nicht. Also der Erfolg, das bleibt abzuwarten. Aber die USA haben eines erreicht. Sie haben in einer unglaublichen Machtdemonstration deutlich gemacht, sie können auch mit großen, mit schweren Waffen an jedem Ort der Erde zuschlagen, ohne dass sie jemand hindern könnte.
Wie gefährdet sind denn jetzt Ihrer Einschätzung nach die US-Einrichtungen? Werden die Iraner hier militärisch mit Vergeltungsschlägen antworten?
Ja, das ist die Frage, wie es ja auch gerade schon in dem Bericht vorhin anklang. Was ist mit der Straße von Hormuz? Das Gleiche gilt für die US-Militärbasen, für die zahlreichen US-Militärbasen in der Region. Jeder Angriff des Iran auf diese Basen wäre dann für die USA ein Zeichen, das weiter zu eskalieren. Dann wären die USA wirklich in diesem Krieg beteiligt. Bislang scheint es ja noch die Möglichkeit zu geben, die USA haben einen schweren Schlag gemacht, die Israelis damit unterstützt und das war's. Aber wir wissen eben nicht, ob es das war. Und jeder Gegenschlag des Iran erhöht die Gefahr, dass es eben weitergeht und die Spirale sich dreht.
Aus der US-Regierung kommen widersprüchliche Signale derzeit. Zum einen heißt es, es gäbe offene Gesprächskanäle. Außenminister Rubio hat vorhin noch mal bekräftigt, das ist kein Krieg mit dem Iran. Zum anderen droht Trump damit, dass noch einige Ziele übrig seien und es für den Iran noch viel schlimmer kommen kann. Wie schätzen Sie das denn ein?
Ja, das ist genau die Situation, die wir mit diesem Präsidenten nun seit einigen Monaten haben und die auch nicht besser wird. Er hat ja auch in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, ich lasse mal offen und ich werde mich in 2 Wochen entscheiden oder vielleicht auch vorher, vielleicht auch gar nicht. Also wir wissen es eben nicht und alles, was der Außenminister oder der Verteidigungsminister sagen, das kann morgen Makulatur sein, weil Trump es anders sieht. Das macht die Lage eben so doppelt unberechenbar, weil wir weder wissen, wie die USA, wie Trump weitermachen will, noch wie die Iraner weitermachen wollen.
Sehen Sie denn hier noch diplomatische Lösungsansätze?
Also ich sehe, oder das ist natürlich immer so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, aber ich sehe die Möglichkeit, dass beide Seiten sehen, es wäre einfach nur ein Zeichen Eskalation, wenn jetzt der Iran antworten würde und die USA wiederum darauf antworten würden, dann käme keine Seite aus diesem Krieg raus. Ob das dann so funktioniert, weiß ich nicht. Es wird auch davon abhängen, wenn die USA sagen, ja, wir können doch verhandeln, wir wollen doch verhandeln, was das wirklich an Verhandlungen bedeutet oder eben an aufgezwungenen Erwartungen an den Iran.
Sagt Thomas Giegold, Militärexperte und Blogger, live zugeschaltet aus Berlin. Seit den ersten Eilmeldungen gibt es immer mehr internationale Reaktionen. Auf der einen Seite Rufe nach diplomatischen Lösungen, auf der anderen Seite gibt es aber auch Stimmen, die den Angriff kritisieren und auch verurteilen. Unsere ARD-Korrespondenten haben Reaktionen zusammengetragen aus Pakistan, Nahost und aus Russland. Und den Anfang macht Peter Hornung im Studio in Neu-Delhi.
Der Iran habe gemäß der UN-Charta das legitime Recht, sich zu verteidigen, hieß es in einer vom pakistanischen Außenminister Ishaq Dar verbreiteten Erklärung. Die beispiellose Eskalation von Spannungen und Gewalt aufgrund der anhaltenden Aggression gegen den Iran, so der Text, sei zutiefst beunruhigend. Eskalierten die Spannungen noch weiter, werde das schwerwiegende Folgen für die Region und darüber hinaus haben. Noch gestern hatte Pakistans Regierung angekündigt, US-Präsident Trump für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen, weil er im jüngsten Konflikt zwischen Indien und Pakistan erfolgreich vermittelt habe. Das Nachbarland des Iran sieht sich noch immer als Verbündeter der USA. Pakistans mächtiger Mann, Armeechef Asim Munir, war vergangene Woche zu Gast im Weißen Haus.
Im Nahen Osten fielen die Reaktionen auf das aktive Eingreifen der USA in den Krieg gegen Iran zunächst verhalten aus. Tenor der Einlassungen war die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Irak bezeichnete die amerikanischen Angriffe auf iranische Atomanlagen als ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit. Oman, das gerade noch versucht hatte, im Atomstreit zwischen beiden Seiten zu vermitteln, sprach von rechtswidriger Aggression. Saudi-Arabien mahnte Deeskalation und Zurückhaltung an, ohne die USA beim Namen zu nennen. Katar verlangte die Beendigung sämtlicher militärischer Operationen und die Rückkehr zum Dialog. Ägypten äußerte tiefe Besorgnis. Sabina Matai, ARD-Studio, Kairo.
Russland verurteilt die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen auf das Schärfste. So beginnt die am Nachmittag schriftlich verbreitete Stellungnahme des russischen Außenministeriums. Darin massive Kritik an der, Zitat, unverantwortlichen Entscheidung, das Gebiet eines souveränen Staates mit Raketen und Bomben anzugreifen. Trotz aller Argumente sei dies ein besorgniserregender, eindeutiger und inakzeptabler Bruch des Völkerrechts. Moskau warnt vor einer gefährlichen Eskalation. Zudem könnten die Folgen, insbesondere auch ein möglicher Austritt von Kernstrahlung, noch gar nicht abgeschätzt werden. Russland fordert einen ungeschönten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde und eine Reaktion des UN-Sicherheitsrates. Die Aggression gegen Iran müsse enden, heißt es in dem Papier, eine diplomatische Regelung gefunden werden. Russland sieht sich als engen Verbündeten des Iran. Beide Länder haben Anfang des Jahres ein strategisches Partnerschaftsabkommen geschlossen. Frank Eichmann, Tiflis.
Und noch ein kurzer Blick nach Berlin. Kanzleramtsminister Thorsten Frey forderte vorhin im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio direkte Friedensgespräche zwischen dem Iran, den USA und Israel. Und jetzt gehen wir zum Sport. Da startet Michael Augustin mit der Basketball-EM der Frauen in Hamburg.
Ja, und mit einem deutschen Team, das unter Druck steht. Nach einem Sieg und einer Niederlage müssen die Deutschen heute gegen Großbritannien gewinnen, um ins Viertelfinale zu kommen. Irina Gneb ist für uns live dabei in der Halle. Könnte das klappen mit dem Sieg?
Ja, das sieht bis hierhin tatsächlich sehr, sehr gut aus für die deutschen Basketballerinnen. Die deutschen Basketballerinnen führen hier Anfang des dritten Viertels mit 48-34. Und ich muss dich tatsächlich korrigieren, die deutschen Basketballerinnen könnten sogar mit bis zu 10 Punkten verlieren, weil Schweden kurz vorher gegen Spanien verloren hat in einem echten Overtime-Krimi. Also, wir sind jetzt hier gerade drittes Viertel Anfang des dritten Viertels. Und wie gesagt, die deutschen Basketballerinnen müssen dieses Tempo hier eigentlich nur so weitergehen und könnten gegebenenfalls ganz entspannt runterspielen, um sich dann für das Viertelfinale zu qualifizieren. Das dann in Griechenland im Piräus ausgetragen wird. Am Mittwoch 48-34 der Spielstand.
Das war Irina Gneb live aus Hamburg. Was Alexander Zverev nicht geschafft hat, ist Alexander Bublik gelungen. Er hat das Tennisturnier in Halle in Westfalen gewonnen. Der Kasache besiegte im Finale den Russen Daniel Medvedev in zwei Sätzen. Sein zweites zweiter Sieg in Halle nach 2023. Im Doppel haben sich die beiden Deutschen Kevin Krawitz und Tim Pütz den Titel geholt. Das Ganze nach einem Sieg im Finale gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Das Rasenturnier in Halle ist ein letzter Test für den Klassiker in Wimbledon, der morgen in einer Woche beginnt. In etwas mehr als 2 Stunden beginnt das erste K.O.-Spiel für die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft bei der EM in der Slowakei. Das DFB-Team trifft im Viertelfinale auf Italien. Das Ganze nach 3 Siegen und vielen Toren in der Vorrunde. Der Gegner heute hat seine Stärken eher in der Defensive. Frage an unseren Reporter Marc Eschweiler. Wer wird denn da nachher im Vorteil sein?
Ja, ich sehe schon die DFB-Elf leicht in der Favoritenrolle, weil es so einen guten Teamgeist gibt, weil es so viele gute Einzelspieler gibt, weil es mit Nick Woltemade einen herausragenden Stürmer gibt. Ja, und weil die Mannschaft aber auch als Kollektiv so stark ist. Und dann kommt hinzu, dass Italien zwar hinten gut steht, vorne aber zu wenig Tore macht. Die Italiener haben von allen Teams im Viertelfinale die wenigsten Treffer erzielt. Es könnte ein enges Spiel werden, in dem Kleinigkeiten und vor allem die Effizienz entscheiden. Ich erinnere mich noch gut an den letzten EM-Titel 2021. Da hat die deutsche U21 vor allem durch ihre Widerstandsfähigkeit das Turnier gewonnen. Das waren auch immer alles enge Spiele, die die DFB-Elf dann in den entscheidenden Phasen auf ihre Seite gezogen hat. Und diese Widerstandsfähigkeit, die traue ich der aktuellen Mannschaft auch wieder zu.
Soweit die Einschätzung von Marc Eschweiler. Und der Gegner im Halbfinale, sollte es denn klappen, wäre entweder Dänemark oder Frankreich.
Und das war der Sport mit Michael Augustin in den Themen des Tages hier auf NDR Info. Und nach den Nachrichten hören Sie hier auch gleich noch eine Sonderfolge des NDR Info Podcasts Streitkräfte und Strategien zum amerikanischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen. Mein Name ist Anna-Lou Beckmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.